Wenn wir die Kriegsgeschichten im Buch Josua lesen, wirken sie auf den ersten Blick hart und weit weg von unserem Alltag. Doch hinter den Schlachten, Königen und Völkern verbirgt sich eine geistliche Linie. Gott sucht ein Volk, das sein Erbteil tatsächlich in Besitz nimmt und seinem Feind keinen Raum lässt. Die schmale Landzone zwischen Jordan und Mittelmeer wurde zur strategischen Bühne in Gottes Heilsplan. Dort sollte das Land Immanuels, das Land Christi, sichtbar werden. Gerade die Konzentration von Riesen, Götzenanbetung und dämonischen Mächten in diesem Gebiet macht deutlich, wie umkämpft Gottes Vorsatz ist. Wer heute Christus als sein gutes Land genießen und an Gottes Bau auf der Erde mitwirken will, steht in demselben geistlichen Konflikt, den Josua und Kaleb damals sichtbar geführt haben. Die geistliche Linie hinter Josuas Zerstörung der Nationen. Wer die Kapitel Josua 10 bis 12 liest, stößt auf harte Szenen. Städte werden erobert, Könige hingerichtet, ganze Völker unter den Bann gestellt. Äußerlich ist das eine Abfolge militärischer Operationen. Innerlich geht es jedoch um etwas anderes und Tieferes. Die Schrift verbindet die Anakiter, die im Bergland wohnten, ausdrücklich mit den Nephilim. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. In 1. Mose 6 wird angedeutet, dass diese Riesen aus einer verderbten Verbindung zwischen Menschen und gefallenen Engeln hervorgegangen waren. Die Völker Kanaans waren damit nicht einfach nur ethnische Nachbarn Israels, sondern Träger einer Kultur, in der Götzenanbetung, okkulte Praktiken und eine radikale Verdrehung von Gottes Schöpfungsordnung zusammenliefen. Nach 4. Mose Kapitel 13 Vers 33 stammten die Söhne Enaks von den Nephilim. 1. Mose 6 zeigt, dass die Nephilim aus der bösen Verbindung der Töchter der Menschen mit gefallenen Engeln hervorgingen. Wegen der Nephilim beauftragte Gott seine Auserwählten, alle im Land zu töten. Gott ist gütig, liebend und barmherzig, aber er ist auch streng, weil er einen Feind auf der Erde hat. Gott hat die Erde in seiner Ökonomie geschaffen und bewusst einen Landstreifen zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer gebildet. Gerade deshalb verknüpft Gott seine Verheißung des Landes mit seinem heiligen Gericht. Er hatte Abraham ein Land zugesagt, das zum Land Immanuels werden sollte, in dem seine Gegenwart wohnen würde. Über dieses Land heißt es, die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen, Immanuel. Damit Gott dieses Land zu einem Raum seiner Nähe machen konnte, musste das, was von den Nephilim und der Dämonenverehrung übrig war, ohne Kompromiss entfernt werden. Die Zerstörung der Völker ist daher kein Ausdruck göttlicher Launenhaftigkeit, sondern der Ernst eines Gottes, der seinen Vorsatz mit der Erde und mit seinem Sohn schützt. Josua und Kaleb stehen inmitten dieser Geschichte als Menschen, die Gottes Sicht teilen. Sie sehen nicht nur die Größe der Riesen, sondern auch die Größe der Verheißung und des Gottes, der hinter ihr steht. Ihre Haltung zeigt, Gott sucht Herzen, die bereit sind, sich mit ihm gegen alles zu stellen, was Christus und sein Reich zurückhält. In der geistlichen Auslegung ist diese Geschichte kein Aufruf zu menschlicher Gewalt. Sie ist ein Spiegel dafür, wie entschieden Gott dem Bösen entgegentritt, wenn es sich gegen seinen Sohn stellt. Die Völker, Städte und Könige werden zu Bildern für Gedanken, Strukturen und Mächte, die Christus verdrängen und die Gemeinschaft mit Gott vernebeln. Wo Gott sich sein Volk zu einer Wohnung bereitet, duldet er kein Nebeneinander von Immanuel und Götzen. Es gehört zu seiner Liebe, dass er das zerstört, was zerstören will. Das mag dem natürlichen Empfinden schwer zugänglich sein, bringt aber eine stille Gewissheit. Gottes Heiligkeit ist die sichere Grenze, innerhalb derer sein Volk wirklich leben kann. Wer diese Linie erkennt, schaut anders auf Gottes Gericht und auf die eigene innere Geschichte. Manches, was Gott in unserem Leben ausrottet, war für uns vielleicht lange selbstverständlich, aber in seinen Augen ein feindlicher Stützpunkt. Die Kapitel in Josua ermutigen dazu, Gottes Ernst nicht zu fürchten, sondern ihm zu vertrauen. Er handelt nicht gegen, sondern für seine Verheißung, nicht gegen, sondern für sein Volk. Wo er Raum schafft, tut er es, damit sein Immanuel, Christus, die Weite unseres Landes füllen kann. In dieser Sicht wächst Mut, mit Gott zu stehen, auch wenn es Kampf kostet, und Hoffnung, dass hinter jeder harten Auseinandersetzung sein Wunsch steht, uns tiefer in die Nähe seines Sohnes zu führen. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Und er wird über Juda dahinfahren, überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen. und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen, Immanuel. So wie Josua im Land Kanaan nicht mit politischen, sondern mit geistlichen Fronten zu tun hatte, so bewegen sich auch unsere Konflikte oft auf einer tieferen Ebene, als es zunächst scheint. Heimliche Bindungen, untergründige Kompromisse, liebgewordene Götzen im Herzen, sie alle sind keine harmlosen Randerscheinungen, sondern Orte, an denen das Zeugnis Christi in uns geschwächt wird. Die Geschichte von den Anakita-Städten und ihrer Vernichtung lädt dazu ein, Gottes heiligen Eifer für seinen Sohn ernst zu nehmen und sich innerlich an seine Seite zu stellen, nicht halb, nicht taktierend, sondern mit einem wachsenden Ja zu dem, was er in uns reinigen und befreien möchte. Wer so lernt, Gottes Gericht als Schutzraum seiner Liebe zu verstehen, erfährt, wie das Land des eigenen Lebens weiter wird und entdeckt neu, wie befreiend es ist, wenn Christus nicht nur zu Gast, sondern wirklich Herr im ganzen Haus sein darf. Unsichtbare geistliche Kriegsführung und die himmlischen Regionen. Wenn Josua die Könige der Amoriter schlägt und ihre Städte einnimmt, scheint das zunächst eine rein irdische Auseinandersetzung zu sein. Doch schon die Art, wie Gott eingreift, weist über die sichtbare Ebene hinaus. Er spricht zu Josua: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, seid stark und mutig. Denn genauso wird der Herr mit allen euren Feinden verfahren, gegen die ihr kämpft. Der Herr kämpft nicht nur an Josuas Seite, er kämpft selbst. Die Sonne bleibt stehen, großer Hagel fällt vom Himmel, mehr Feinde sterben durch Gottes Eingreifen als durch das Schwert Israels. Hinter den Frontlinien der Menschen läuft ein unsichtbarer Krieg, in dem Gott seine Herrschaft gegen satanische Mächte durchsetzt. Das bedeutet, ohne das Buch Josua können wir die geistliche Kriegsführung in Epheser 6 nicht wirklich vollständig erfassen. Es gibt geistliche Kriegsführung in der unsichtbaren Wirklichkeit hinter der sichtbaren. Das heißt, zusätzlich zu den Kriegen auf der Erde gibt es einen Krieg zwischen Gott und Satan im Luftraum. Die Himmelswelt ist erfüllt von den Streitkräften Satans. Das Neue Testament macht diese unsichtbare Dimension ausdrücklich. Der Epheserbrief beschreibt die Mächte und Gewalten in den himmlischen Regionen, gegen die sich der geistliche Kampf der Gemeinde richtet. Josuas Schlachten sind wie eine irdische Schattenprojektion dieser himmlischen Auseinandersetzung. Der schmale Landstreifen zwischen Mittelmeer und Jordan, auf dem die stärksten Völker konzentriert waren, entspricht geistlich den Bereichen, in denen Christus heute mehr Raum gewinnen möchte und wo deshalb der Widerstand am größten ist. Dort, wo der Leib Christi aufgebaut, das Evangelium in Kraft bezeugt und Christus als Herr geehrt werden soll, sammeln sich auch die Gegenkräfte. In dieser Perspektive verschiebt sich der Blick auf Feinde. Menschen aus Fleisch und Blut sind nicht das eigentliche Gegenüber. Hinter Verhärtung, Verblendung und Aggression wirken Mächte, die verhindern wollen, dass der Name Jesu geglaubt, die Person Christi erkannt und verfolgt wird. Deshalb wird geistliche Kriegsführung auch nicht durch Lautstärke, Aktivismus oder menschliche Strategien gewonnen, sondern dadurch, dass das Volk Gottes die Stellung einnimmt, die Josua in seinem Namen trug: Der Herr ist Rettung. Es kämpft, indem es betet, glaubt, widersteht und bleibt, in der Gewissheit, dass der Herr selber der eigentliche Kämpfer ist. Die Ermutigung an Josuas Krieger gilt so dem ganzen Volk Gottes: Fürchte dich nicht vor dem Ausmaß der Widerstände und unterschätze den geistlichen Ernst der Lage nicht. Gerade da, wo der Weg in das gute Land mühsam wird, wo der Aufbau der Gemeinde stockt oder das persönliche Wachstum im Leben zäh erscheint, ist oft ein unsichtbarer Gegenwind am Werk. Wer sich dessen bewusst wird, verliert sich weniger in menschlichen Gegnerbildern und lernt, den wahren Kampf dort zu führen, wo er entschieden wird, in den himmlischen Regionen, im Vertrauen auf den Herrn, der auch heute für sein Volk streitet und es nicht allein lässt. Diese Sicht bewahrt vor Bitterkeit gegenüber Menschen und stärkt zugleich den inneren Mut, im Glauben zu stehen, bis der Herr seine Siege sichtbar macht. Und Josua sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, seid stark und mutig. Denn genauso wird der Herr mit allen euren Feinden verfahren, gegen die ihr kämpft. Die Verbindung von Josuas Kämpfen mit der geistlichen Kriegsführung des Epheserbriefs hilft, den Alltag neu zu deuten. Spannungen in der Gemeinde, Widerstände gegen das Evangelium, innere Anfechtungen und entmutigende Gedanken sind nicht nur psychologische Phänomene, sondern oft Ausdruck eines tieferen Krieges um Raum für Christus. Anstatt sich in menschlichen Fronten zu verfangen, führt der Herr seine Gemeinde dahin, die geistliche Realität ernst zu nehmen, den Panzer des Glaubens, das Wort Gottes, das Gebet in dem Geist. Wer so lernt, im Verborgenen standzuhalten, erlebt, wie der Herr, manchmal überraschend, manchmal still, in die sichtbare Situation eingreift. Die Geschichte Josuas wird dann zu einer stillen Ermutigung, kein Tag des Kampfes ist vergeblich, wenn der, der für Israel kämpfte, auch heute der Herr der Gemeinde ist. Mehr von Christus gewinnen für den Aufbau des Leibes und das Reich Gottes. Der Zweck aller Kämpfe im Buch Josua ist nicht der Krieg an sich, sondern das Erbe, das gute Land als Raum des Lebens mit Gott. Darin liegt ein tiefes Bild für Christus selbst, den Gott seinem Volk als eigentliche Gabe gibt. So heißt es, als eine große Etappe erreicht ist, und alle diese Könige sowie ihr Land nahm Josua auf einmal. Denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Doch die Schrift macht zugleich deutlich, dass trotz vieler Siege nur ein schmaler Streifen des verheißenen Landes tatsächlich in Besitz genommen wurde. Die volle Ausdehnung, bis zum Euphrat, blieb zunächst unerreicht. Zwischen Verheißung und Verwirklichung lag ein weiter Weg. Josua besiegte viele Völker und tötete viele Könige, doch er eroberte nur einen schmalen Landstreifen. Nach Josua 1 erstreckte sich das Land vom Mittelmeer bis zum Euphrat. Das gute Land war weit und geräumig, dennoch reichte Israels Gebiet niemals bis zum Euphrat. Da es nach der Zeit Josuas viel Kampf und Rebellion gab, hatte das Volk Gottes keine Gelegenheit, einen Tempel zu bauen. Erst als David mehr Land gewann und eine Zeit des Friedens eintrat, konnte Salomo, Davids Sohn, den Tempel Gottes bauen, um das Reich Gottes auf der Erde aufzurichten. Diese Spannung wiederholt sich geistlich in der Geschichte des Volkes Gottes. Alles ist in Christus gegeben, aber nicht alles ist schon ergriffen. Gott wollte sein Volk nicht nur von Feinden befreien, sondern es in einen Zustand führen, in dem seine Gegenwart eine bleibende Wohnung hat. Erst als später David weiteren Raum gewann und eine Zeit des äußeren Friedens anbrach, konnte Salomo den Tempel bauen und damit ein sichtbares Zentrum für Gottes Königreich aufrichten. So spiegelt sich im Übergang von Josua zu David und Salomo eine Linie, Kampf, Gewinn von Raum, Aufbau der Wohnung Gottes, Aufrichtung des Reiches. Übertragen auf die Gemeinde bedeutet das, der geistliche Kampf ist Mittel, nicht Ziel. Gott sucht keine kämpferische Mentalität um ihrer selbst willen, sondern ein Volk, das durch den Kampf hindurch mehr von Christus gewinnt, an Erkenntnis, an innerer Wirklichkeit, an gemeinschaftlicher Gestalt. Und so nahm Josua das ganze Land, ganz wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und Josua gab es Israel zum Erbteil, nach ihren Abteilungen, entsprechend ihren Stämmen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Wo Christus in uns und unter uns Raum gewinnt, entsteht Ruhe vom Krieg in dem Sinn, dass der Boden für den Aufbau des Leibes Christi und die Ausbreitung des Königreichs bereitet ist. Für die heutige Gemeinde ist diese Sicht zugleich Korrektur und Ermutigung. Nicht persönliche Geistlichkeit oder private Siege stehen im Vordergrund, sondern der Aufbau des Leibes Christi. Was wir von Christus erfahren, ist uns nicht als Privatbesitz anvertraut, sondern als Anteil, den wir in den Leib hineintragen, damit andere mitgenießen. Der Herr führt seine Gemeinde daher immer wieder in Situationen, in denen sie gemeinsam kämpfen lernt, im Gebet, im Tragen, im Ausharren, damit sie gemeinsam das Land Christus tiefer erbt. Wo dieser Blick aufscheint, verlieren Niederlagen ihren lähmenden Charakter und Siege ihren Triumphalismus. Beides wird Teil einer größeren Geschichte, in der Gott sich eine Wohnung bereitet und sein Reich sichtbar macht. Und alle diese Könige sowie ihr Land nahm Josua auf einmal. Denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Und so nahm Josua das ganze Land, ganz wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und Josua gab es Israel zum Erbteil, nach ihren Abteilungen, entsprechend ihren Stämmen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Die Kämpfe um mehr von Christus, persönlich wie gemeinschaftlich, stehen im Dienst eines großen Zieles, des Aufbaus des Leibes Christi und der Vorbereitung für das Kommen des Herrn. Es geht nicht nur darum, Hindernisse zu überwinden, sondern darum, dass der Raum, den diese Hindernisse freigeben, tatsächlich von Christus erfüllt wird, durch sein Wort, seinen Geist, seine Liebe. Wo Geschwister einander Leben darreichen, wo Gaben dem gemeinsamen Aufbau dienen, wo der Dienst nicht von Eigeninteressen, sondern von der Sorge um die Wohnung Gottes bestimmt wird, dort wird etwas von dem sichtbar, wofür Israel kämpfte, ein Land, das nicht mehr von Feinden bestimmt wird, sondern von der Gegenwart Gottes. Die Zusage, dass der Herr selbst für sein Volk kämpft, macht Mut, geduldig weiterzugehen, auch wenn Fortschritte klein erscheinen. In Gottes Augen zählt jeder Quadratmeter Land, auf dem Christus Gestalt gewinnt, in Herzen, in Häusern, in Gemeinden, bis sein Leib erbaut und sein Reich offenbar ist. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.